Fangen wir an.
Jetzt ist Krieg und das ist wirklich eine Katastrophe für alle. Und ich habe das schon mehrfach gesagt und ich sage das jetzt noch einmal. In diesem Krieg wird es keine Gewinner geben. Es werden alle nur verlieren. Es ist eine komplette Lose-Lose-Lose-Situation, in der wir uns alle befinden. Und je eher sich jemand findet, der einen Stopp in irgendeiner Form einleiten kann, wenigstens einen Stopp von diesen völlig sinnlosen gegenseitigen Abschlachten, desto besser wird es für alle Beteiligten.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin geboren und aufgewachsen hier in Deutschland zu einer Zeit, in der die Demokratie fest verankert war in diesem Land, in dem ein einzigartiges Grundgesetz die Würde des Menschen und die freie Meinung jedes Einzelnen schützte, ja uns noch tut. Heute spreche ich aber mit einem Menschen, der aus einem Land kommt, in dem diese Würde oder auch die freie Meinungsäußerung keine Selbstverständlichkeit ist. Ein Land, das sich in den letzten Jahren zum europaweiten Feind der Freiheit und der Demokratie entwickelt hat. Anfang Mai ist der Tag der Pressefreiheit und die Woche der Meinungsfreiheit. Und deshalb spreche ich heute mit Wladimir Jesipow. Der Journalist wurde 1974 in St. Petersburg in Russland geboren, ist Absolvent der Hamburger Journalistenschule und hat lange Jahre auch die russische Ausgabe des deutschen Magazins Geo geleitet, bevor er komplett nach Deutschland übergesiedelt ist und heute vor allem für das Programm der Deutschen Welle arbeitet. Wladimir hat ein Buch geschrieben, das den bezeichnenden Titel »Die russische Tragödie« trägt. In ihm beschreibt er die Entwicklung der russischen Gesellschaft und Politik seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und versucht zu verdeutlichen, warum dieses große Land sich so vehement gegen westliche Werte und Demokratie stellt und dafür sogar einen jahrelangen kräftezehrenden Krieg in Kauf nimmt. Ein spannendes, emotionales und wichtiges Thema heute. Herzlich willkommen bei Fangen wir an. Lieber Wladimir Jesipow.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wladimir, es ist Mitte April. Wir zeichnen diesen Podcast für die Woche der Meinungsfreiheit Anfang Mai auf. Vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels wird die schon seit 4 Jahren veranstaltet zum Tag der Pressefreiheit. Und freie Presse ist ja was, das in Deutschland besonders geschützt ist. Und trotzdem werden in letzter Zeit immer wieder die Rufe nach der vermeintlichen Lügenpresse laut. Was für Gefühle hast du, wenn du die Menschen auf den Straßen siehst, die dieses Wort brüllen, mit deinem Hintergrund?
Sie tun mir leid einfach, weil sie sich auf etwas einlassen, was sie selbst nicht verstehen. Wir haben das vor 20 Jahren in Russland erlebt, diese Demontage der freien Presse, die sehr subtil war. Man hat es nicht so richtig verstanden, wo das herkommt. Aber plötzlich war die Stimmung so gegen die Journalisten, gegen die Meinungsfreiheit, gegen die Presse. Und erst später hat man so ein bisschen die Ahnung davon bekommen, woher dieser Wind kam. Und ich sehe das jetzt auch, dass man sich aus seinem falsch verstandenen Gerechtigkeitsgefühl oder aus einem falsch verstandenen Protestgefühl oder aus der Unzufriedenheit versucht, an den Institutionen der Demokratie zu sägen. Sei es die freie Presse, sei es die freien Wahlen oder das Parlament oder sonstige Institutionen. Und man versteht eigentlich gar nicht, was man da anrichtet. Ich spreche auch mit Menschen, die diese Lügenpresse oder Staatsfunk reden oder von Rotfunk reden in Bezug auf öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Ich will nicht sagen, sie sind falsch informiert. Die haben das Gefühl, dass sie irgendwas nicht erfahren, dass sie betrogen werden, was natürlich gar nicht stimmt. Und das ist einfach extrem schade. Weil man kann natürlich unzufrieden sein mit der Berichterstattung, man kann auch protestieren, das ist alles sehr gutes Recht. Aber man sollte lieber die Basis demokratische Institutionen lieber nicht in Frage stellen, weil das führt uns einfach auf eine ganz schiefe und falsche Bahn. Und das ist einfach schade.
Und deine eigene Geschichte ist ja davon auch geprägt. Du bist Journalist seit Anfang der 90er Jahre und hast dich ja wohl auch dazu entschlossen, Journalist zu werden, weil es dann in deinem Heimatland in Russland ja diesen Aufbruch gab und die Presse plötzlich eben viel freier war. Das hat dich ja, so wie ich das verstanden habe, motiviert, auch in den Beruf zu gehen, oder?
Ja, mich haben diese Möglichkeiten gereizt und interessiert, in die große, weite Welt zu reisen, aus meinem Land rauszukommen und einfach mal im Ausland gewesen zu sein. Ich habe natürlich wahrscheinlich übertrieben, jetzt bin ich komplett im Ausland und schreibe Bücher in einer Fremdsprache. So war das nicht gedacht anfangs, aber so ist es gekommen. Man hat aber auch gesehen, diese eigentliche Freiheit, die ultimative, also die komplette Freiheit, hat nicht lange gehalten. Seit 92, 93 kamen die wirtschaftlichen Abhängigkeiten und kam sozusagen eine andere Art von Zensur. Das war nicht politisch, sondern wirtschaftlich. Und das war auch schon grenzwertig, was man da erlebt hat. Plötzlich war die Kontrolle nicht in der Hand von Ideologie, nicht in der Hand von der kommunistischen Partei, nicht in der Hand von irgendwelchen Parteipropagandisten, sondern in der Hand von den Menschen, die Geld haben. Und sie haben das auch ausgeübt, manchmal subtil, manchmal sehr direkt und einfach frech. Aber das war die Realität. Und ich war regelmäßig dann aber auch in Deutschland und habe Praktika gemacht bei deutschen Tageszeitungen und habe dann irgendwann an einer Journalistenschule in Hamburg gelandet. Und jedes Mal war ich sehr erschüttert, mit welchem Selbstbewusstsein die deutschen Journalisten umgehen. Das hat mich auch, als ich komplett nach Deutschland umgezogen bin 2016 und als ich angefangen habe, hier zu arbeiten als Journalist, war ich die ersten Monate und Jahre, die erste Zeit im Prinzip komplett geschockt von der Selbstverständlichkeit und von dem Respekt, mit dem man hier mit der Presse umgeht als staatliche Stellen. Die Polizei hat richtig Angst vor dem Presseausweis. Die Politiker sagen alle Interviewanfragen zu. Das ist unfassbar. Alle melden sich zurück, alle rufen zurück, alle sind total bemüht, alle sind hilfsbereit, alle sind kooperativ, alle unterstützen einen. Wenn irgendwas abgesagt wird, irgendein Interview nicht stattfinden kann, alle entschuldigen sich ganz schrecklich. Das ist so in Russland nicht gewesen. Das war eher so besonders in den 90er und Anfang der 2000er Jahre, war das schon, man hat sich schon so ein bisschen wie so ein streunender Hund gefühlt als Journalist, völlig unnütz und eher von allen eher nicht so richtig verhasst, aber so abgestoßen und ausgegrenzt. Das lag natürlich auch zum Teil oder zum großen Teil daran, dass die Journalisten selbst nicht ihren Aufgaben gewachsen waren und dass es einfach sehr offensichtlich war, dass auch die Journalisten komplett überfordert waren mit dieser wirtschaftlichen Realität, weil auf einmal gab es viel zu viele Massenmedien und viel zu wenig qualifizierte Journalisten. Und man musste diese Löcher stopfen, indem man, dass man Leute eingestellt hat, die gar keine Ahnung hatten vom Schreiben, geschweige denn von der Recherche. Das wurde aber sehr schnell sehr offensichtlich, weil es ist ein öffentlicher Beruf und wenn man einen Journalist Fehler macht, merken dann sofort alle. Und man hat sich im Prinzip durch diese fehlende Ausbildung, durch die fehlende Qualifikation, durch fehlende Ethik, sich selbst zum großen Teil disqualifiziert, sehr schnell auch noch in den Augen der öffentlichen Meinung. Und ich habe ganz viele Gespräche erlebt mit den Menschen, die keine Ahnung von Medien hatten. Die waren aber alle sehr unzufrieden damit, wie unqualifiziert die Journalisten waren. Das Problem ist, alle waren unqualifiziert. Es kam diese wirtschaftliche, die Marktwirtschaft ist über Russland ausgebrochen wie so eine Naturkatastrophe über Nacht. Und plötzlich mussten sich alle anpassen und nachholen und irgendwie versuchen, kapitalistisch zu handeln. Nur bei der Presse war das besonders kritisch, weil das total auffiel.
Ja, du beschreibst es ja in deinem Buch, dass du ja auch als Chefredakteur der russischen Ausgabe von Geo, einem ja, nach Russland importierten Magazin, versucht hast, die westlichen Arbeitsweisen und Standards da zu etablieren. Und du beschreibst es sehr anschaulich, an was das gescheitert ist.
Ja, im Prinzip an allem. Ich hatte das Gefühl, dass ich versuche, eine IC-Trasse zu bauen auf einem Sumpf und dass jedes Stück Schwellen aus Beton einfach versinkt. Egal, was man da macht, versinkt das alles, weil die allgemeine Bildungsniveau und die allgemeine Einstellung zur Arbeit eines Journalisten und die allgemeine Stimmung ist eine völlig andere und man bringt nicht so diese Basis mit. Und da ist dieser westliche Gutmenschgedanke und diese aufklärerische Lebenseinstellung, die kann einfach nicht halten, weil es einfach keine Basis gibt. Und das ist schon eine krasse Erfahrung gewesen, als mir klar wurde, dass ich eigentlich nur scheitern kann, weil ich bin zu weit gebildet und ich war viel zu oft und viel zu viel im Westen und bin eigentlich von meiner Herangehensweise und von meiner Denke total westlich und ich treffe mich eigentlich nicht in der Mitte mit meinen lieben Mitbürgern. Ja, es ist nicht so, dass der böse Politiker oder Präsident oder der Zar oder Diktator die Pressefreiheit abgeschafft hat. Ja, zum Teil, aber zum anderen Teil hat sich die Presse selbst um diese Freiheit gebracht durch eigenes unqualifiziertes Handeln und das Volk hat dann auch geschwiegen, weil Das geschah dann dem Recht, leider.
Wie sieht die Presse momentan in Russland aus, die ja die Menschen informiert? Du beschreibst es so schön. Dein Buch hat so viele schöne Metaphern und Analogien. Du sagst, es ist wie eine Zeitreise, wenn es um russisches Fernsehen gibt, und verweist auf die ABBA-Show in London. Mhm. Auch so eine Zeitreise, nur die kostet 150 Euro pro Ticket. Und in Russland kann man die Zeitreise in die 70er viel günstiger haben, sagst du. Beschreib das mal für uns alle.
Ja, in London gibt es diese unwahrscheinlich moderne 4D oder 3D-Show, wo man in einen Raum geht für eben 100 oder 150 Pfund und hat man das Gefühl, aber steht auf der Bühne, weil die ist so echt nachgebaut in 4D oder 5D. Ich weiß nicht, wie viele D man heutzutage hat. Jedenfalls ist es nach einer Minute komplette optische Täuschung. Man hat aber vor sich stehen, weil aber Leute, die Mitglieder, die Sänger, die bewegen sich auf der Bühne. Die kommunizieren mit Publikum, die sind völlig normal, die lachen, sprechen, singen, und es ist so natürlich, dass die Menschen das optisch einfach total darauf einfallen. Wenn man das russische Fernsehen einschaltet, ist es zum Teil komplette 70er, 80er Jahre. Es laufen diese ganze alte Filme rum, es läuft ganz viele Spielfilme zum Zweiten Weltkrieg, wo so viel investiert wird, dass die Nazis alle von echten Deutschen gespielt werden, also original echt. Das ist ein sauberes Deutsch, was da gesprochen wird, finde ich beachtlich so, als Investition der Produktionsfirmen, dass man echte Deutsche besorgt, die diese Rollen spielen. Und die ganze Einstellung ist so ein bisschen aus den 70er, und das kommt direkt frei Haus sozusagen. Ist doch total super, was da passiert.
Und das finde ich so spannend. Das klingt jetzt erstmal so, um Gottes Willen, aber du hast ja vorhin auch gesagt, es ist so eine Bildung, die du in deiner Welt, der Medienwelt in Russland voraus hattest, und daran bist du dann auch gescheitert, aber es war eben die westliche Bildung, und das ist eben das, was die Menschen in Russland einfach seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten vorgesetzt bekommen. Und ich habe beim Lesen deines Buches das so ein bisschen so empfunden, wie wenn man was über einen Straftäter liest, den man nicht kennt und den man vorschnell verurteilt als böse und eiskalt, und dann lernt man ihn besser kennen und erfährt was ein bisschen über seine traumatische Vergangenheit, und dann wird einem einiges klarer. Ist es so ein bisschen auch die Intention, die hinter deinem Buch steckt?
Ich glaube, ich hatte nicht so eine Intention, einen Straftäter in eine Psyche eines Straftäters zu versetzen, aber ich komme aus St. Petersburg, eine Stadt mit einem schlechten Wetter und einer großen schriftstellerischen Tradition. Es Dauerregen in Petersburg, kalt, und alle lesen Bücher und manche schreiben sie. Und da kommt diese Dostojewski aus meiner Stadt, in einem von seinen Romanen diese Psychologie des Mörders beschrieben hat. Und am Ende ist es das geworden. Ich hatte nicht so irgendeinen Plan, irgendwas zu erklären, weil ich glaube, heutzutage kann man nichts erklären in Deutschland, weil die Meinungen so klar und so hart sind. Und ich will auch niemanden rechtfertigen für seine Taten, die zum Teil wirklich kriminell sind. Aber ich möchte so ein bisschen erzählen aus meinem Leben, wie es so alles war. Das ist eher so eine Anekdotensammlung. So ein bisschen nach dem Motto, I told you so. Meine Freunde in Hamburg, die mich lange kennen, kommen auf mich angerannt und haben gesagt, Vladi, du hast uns doch alles vor 20 Jahren erzählt, wir wollten das nicht glauben. Ja, was soll ich machen? Was soll ich sagen?
Ja, du erzählst es uns jetzt.
Und jetzt ist aber zu spät.
Na, ja, nee, aber ich sag's nicht oft während des Gespräches, aber ich möchte echt allen HörerInnen das Buch ans Herz legen, weil erstens ist es so anschaulich und eindringlich und spannend und unterhaltsam geschrieben. Und zweitens zeigt es einem wirklich so Seiten, die man vorher auf den ersten Blick nicht gesehen hat.
Das freut mich sehr.
Angesichts der schwierigen Lage, du hast es gerade angesprochen, schreckliche Dinge, die passieren. Der Ukraine-Krieg, der Angriff am 24. Februar 2022, vor 2 Jahren, auf die Ukraine. Und du beschreibst es auch im Buch. Wie sehr hat der deine Welt verändert und erschüttert? Denn auch du hast eine persönliche Beziehung zur Ukraine auf irgendeine Art gehabt vorher.
Ja, dieser Krieg hat alles verändert. Das ist wirklich eine Katastrophe, was da passiert. Und eine Katastrophe ist es für alle Beteiligten. Das ist für Ukraine eine einzige Katastrophe, weil das Land im Prinzip zerstört wird. Das ist für Russland eine Katastrophe, weil die russische Gesellschaft in eine Richtung abdriftet oder sich entwickelt, die eigentlich auch nicht so ganz toll ist, sage ich mal vorsichtig. Und das ist für die Europa eine Katastrophe, weil Europäer werden in einigen Monaten sich anschauen und sagen, auch schlecht gelaufen, dumm gelaufen, weil so wie das jetzt im Moment ausschaut, es schaut im Moment extrem schlecht für die Ukraine aus. Russland hat eine Oberhand an der Front, Russland ist an der Offensive. In der Ukraine fehlt nicht nur Munition, sondern fehlen einfach die Manpower, es fehlen die Soldaten an der Front. Und das ist wirklich ganz bitter. Und was es bei mir verändert hat, im Prinzip alles. Ich hatte wirklich in den ersten Monaten und Wochen dieses Krieges extreme Schwierigkeiten, mir das alles zu verdauen visuell, weil ich kannte das Land, ich war oft und viel in der Ukraine. und dass da plötzlich Bomben fallen auf die Orte, die man besucht hat und die man sehr gemocht hat. Und ich habe das Land sehr gemocht. Ich mag das Land jetzt auch noch. Das ist schon eine sehr lustige Gesellschaft da gewesen, damals, als es noch keinen Krieg zwischen uns gab. Und man war immer sehr gut aufgenommen in der Ukraine, egal ob im Westen oder im Osten. Die Menschen sind sehr herzlich gewesen und super nett. Und ich habe dann wirklich das ganz toll in Erinnerung, als Kind noch, als wir auf Urlaub gefahren sind aus dem damaligen Leningrad Richtung Süden, durch alle diese ukrainischen Städte, wo an den Bahnhöfen und Bahnsteigen Dutzende von Frauen auf diese Züge gewartet haben, um das Essen zu verkaufen an uns blasse Gesichter aus dem Norden. Und das ging alles immer eimerweise, diese ganzen Aprikosen und Birnen und Salzkartoffeln und eingeleckte Gurken, das wurde alles so in Masse verkauft für wenig Geld. Und ich hatte so das ganz toll in Erinnerung, dass das war so eine, immer so eine, dass man immer so durchgefüttert wurde auf diese Zugfahrt. Und die Menschen waren gut drauf. Das war jedes Mal, als es noch Flüge gab zwischen Russland und Ukraine, bin ich oft auch noch für meinen damaligen Arbeitgeber, die ARD, nach Kiew geflogen. Und dieser Unterschied in der Stimmung an der Passkontrolle in Kiew, an dem Zoll in der Stadt, das war wirklich beachtlich, wo man in Russland schon eher angespannt war an der Grenze als Grenzbeamte und wo es ein bisschen grimmig geschaut wurde, waren die Ukrainer damals super entspannt und haben irgendwelche Witze gerissen und die waren wirklich super, super nett zu uns. Jetzt ist es natürlich alles komplett vorbei. Jetzt ist Krieg und das ist wirklich eine Katastrophe für alle. Und ich habe das schon mehrfach gesagt und ich sage das jetzt noch einmal. In diesem Krieg wird es keine Gewinner geben. Es werden alle nur verlieren. Es ist eine komplette Lose-Lose-Lose-Situation, in der wir uns alle befinden. Und je eher sich jemand findet, der einen Stopp in irgendeiner Form einleiten kann, wenigstens einen Stopp von diesen völlig sinnlosen gegenseitigen Abschlachten, desto besser wird es für alle Beteiligten.
Und hat sich das, was du jetzt aus deiner Perspektive und was jeder, den ich kenne, genauso sieht, formuliert hast, hat sich diese Einstellung, spiegelt die sich auch bei den Russen, die du kennst, bei deinen russischen Freunden wieder? Weil du beschreibst ja im Buch auch an einer Stelle, dass da teilweise eine ganz andere, ja für Außenstehende absurde Einstellung zu den Folgen eines Krieges hochkam. Da gibt es so eine Stelle, wo du beim Essen mit Freunden bist. Kannst du dazu kurz was sagen oder hast du das Gefühl, es hat sich verändert?
Nein, es ist einfach so, dass man die Augen verdreht und dass man darüber eigentlich gar nicht mehr spricht, weil in diesen 2 Jahren ist man zur Überzeugung gekommen, dass man, egal was man sagt und egal was man meint, die Dinge nicht verändern kann. Und deswegen ist es kein Thema mehr. Das merke ich auch an meinen Freundinnen in Russland, während wir uns in den ersten Monaten noch irgendwie gesprochen haben drüber, sprechen wir jetzt überhaupt nicht mehr drüber. Und die Menschen vermeiden auch das Wort Krieg, weil man nennt es nicht Krieg, man nennt es so, ist halt so ungefähr so aktuelle Situation oder was auch immer. Es ist einfach ein Non-Topic nicht mehr, weil man lebt damit wie mit so einem Wetter. Und mal ist es heiß, mal ist es kalt, mal ist es schneit, mal ist es Krieg. Und weil wir eben nichts machen können, offensichtlich, reden wir nicht mehr drüber. Das ist nur frustrierend.
Ja, wir reden trotzdem gleich weiter, machen jetzt eine kurze Zäsur, wo wir beim Krieg sind. Ich weiß, er geht nicht weg, wenn wir eine Zäsur machen, aber wir machen es bei Fangen wir an in der Mitte immer so, dass wir ein kurzes Yin und Yang machen. Das läuft so ab, ich gebe dir 2 Begriffe und du entscheidest dich für einen, den anderen, beide oder keinen. Kannst was dazu sagen, musst du aber nicht. Einfach um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und manche Sachen haben auch mit deinem Buch zu tun.
Da bin ich mal gespannt.
Geht los. St. Petersburg oder Berlin?
Oh, um Gottes Willen, natürlich St. Petersburg. Hilfe, was ist das für eine Frage?
Oh. Obwohl es da immer regnet.
Ja, gut. Ich meine, lieber Regen in Petersburg als Hitze in Berlin. Oh, nein.
Okay.
Das wird jetzt aber in Berlin bitte nicht ausgestrahlt. Das wird übertont mit so einem langen Beep.
Das machen wir nicht, aber ich habe Regen in Berlin erlebt und ich kann mir vorstellen, dass er in St. Petersburg schöner ist.
Okay, in St. Petersburg ist alles schöner.
Recherchieren oder präsentieren?
Natürlich präsentieren. Ich meine, ich habe 30 Jahre in meinem Berufsleben recherchiert. Mittlerweile nenne ich mich auch kaum noch Journalist. Ich nenne mich Content Creator, weil wir bedienen jetzt visuelle Medien elektronisch und Journalismus ist nicht so richtig tot, aber der weicht so ein bisschen dem Content Creation und die Präsentation ist heutzutage viel wichtiger als Recherche. Das klingt blöd, ist aber so und deswegen ist die Verpackung genauso wichtig, will nicht wichtiger als der Inhalt. Und ja, wenn man die Menschen festhalten will, wenn man auffallen will, wenn man seine Ideen verbreiten will, ist die Präsentation extremst wichtig.
Spannend. Das nächste. Lesen oder schreiben?
Schreiben. Jetzt. seitdem ich bei Random House bin, schreiben.
Cola oder Pepsi?
Wodka. Ein Scherz. Cola.
Cola, ja, das für jeden, der dein Buch liest, da erfährt man so einiges über das Verhältnis von Cola und Pepsi. Dinge, die ich nicht wusste. Fand ich sehr spannend. Sparen oder ausgeben?
Ja, wenn man irgendwas eingespart hat, dann ausgeben. Aber ich meine, wenn man nichts eingespart hat, kann man auch nichts ausgeben. Ich wohne seit 8 Jahren in Deutschland und versuche zu sparen, aber ich gebe viel zu viel aus.
Also, du hast noch die russische Mentalität mitgebracht.
Ja, und das noch mitten in einer komplett kommerzialisierten, kapitalistischen Gesellschaft hier. Obwohl Gott sei Dank die Geschäfte am Sonntag zu haben.
Sex oder Liebe, Wladimir?
Ist es eine Provokation?
Nein, aber du zitierst so wunderschön in deinem Buch eine Frau, die in Russland, ich glaube, im Fernsehen gefragt wurde und sie hat tatsächlich für ganz Russland gesprochen, Zitat, wir haben keinen Sex. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, jetzt wo ich in Berlin unterwegs bin, ist hier der komplette Gegenteil. Es ist eine Singles-Hauptstadt Deutschlands. Und ja, nein, natürlich Liebe, klar. Mein Schatz hört wahrscheinlich diesen Podcast auch mit, Liebe, Liebe, Liebe. Und ja, ich meine, das ist ja alles für seine Zeit. Es war schon ein krasser Spruch von dieser Frau, die Arme dann ihr ganzes Leben begleitet hat, wo sie gesagt hat, wir haben keinen Sex, wir haben Liebe. Aber ich meine, alle haben dann nur gelacht, weil ich meine, es ist einfach in der russischen Gesellschaft, in der Öffentlichkeit ist es nicht so präsent, das Thema Sex. Hier läuft irgendeine Talkshow zum Thema Sex wahrscheinlich auf jedem Sender zu jeder Zeit und die Menschen gehen damit viel offener um, viel pragmatischer, die Deutschen, wie sie sind. Die sind viel rationaler und extrem pragmatisch, auch bei diesen Sachen. Und die Russen sind da nicht so pragmatisch, die sind eher emotional und nicht so berechnend. Und deswegen ist es eher Liebe, wenn man als Russe spricht.
Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Jetzt aber noch schnell das letzte Paar. IKEA oder McDonald's?
Oh, beides natürlich, klar. Erst IKEA, dann McDonald's, wobei man bei IKEA auch essen konnte.
Das stimmt.
Ja, natürlich. Beides.
Jetzt gibt es beides aber nicht mehr in Russland. Du beschreibst aber, dass die Russen beides doch sehr geliebt und gemocht natürlich haben. Und du sprichst sogar von der Gattung Homo Ikeikus in diesem Zusammenhang. Ja. Kannst du uns mal erklären, wer das ist?
Ja, das bin ich gewesen, als wir uns spaßeshalber wirklich um 1 Uhr nachts in Moskau rausgefahren haben zu IKEA, um dann völlig absurderweise um 1 Uhr nachts bei IKEA irgendwas zu kaufen. Und das war voll. Und die Menschen standen an der Kasse, Schlange, um 1 Uhr nachts, unter der Woche, um irgendwas, irgendwelche Topfpflanzen zu kaufen oder irgendwelche Buchregale oder sonst irgendwas. Es ist einfach völlig abstrus für die europäischen Verhältnisse. Und für Russland ist es so normal gewesen, dass man dann einfach so nachts shoppen geht. Man kauft sich auch ein iPhone um 4 Uhr morgens oder im Kühlschrank um 6 Uhr morgens. Und man geht davor oder nach Frühstücken in irgendeinem Café, wo die Hälfte schon auf den Tischen schläft und die zweite Hälfte auf den Tischen tanzt, mitten in Moskau. Das waren schon echt Sachen, wo meine deutschen Freunde und meine europäischen Freunde mit leuchtenden Augen zu uns nach Moskau gekommen sind und haben gesagt, das ist ja geil bei euch.
Ja, es ist spannend, was du auch beschreibst, ist, dass wir leben ja hier im Kapitalismus, du hast es vorhin gesagt, in einer Kommerzgesellschaft, aber das Kaufen und Konsum für die Menschen in Russland auch von so großer Bedeutung ist, das hat mich überrascht.
Ja, also ich meine, euer Kapitalismus ist nichts im Vergleich zu unserem Kapitalismus oder zu dem russischen Kapitalismus, weil da ist ein echter Kapitalismus. Da sind keine Überstundenausgleiche, da sind keine Gewerkschaften, da streikt niemand für 3 Stunden weniger in der Woche zu arbeiten. Und zwar so, dass das ganze Land stillsteht. Sowas ist in Russland gar nicht möglich. Diese ganze Gerechtigkeitsgedanke ist einfach non-existent in Russland. Die ist nicht existent. Die Menschen arbeiten und geben das Geld aus. Und da ist viel mehr enthemmte Kommerzialisierung als hier. Hier ist alles relativ geregelt, gut so, Klammer zu. Hier ist alles gerechtigkeitsbasiert. Hier ist ein riesen komplexes Steuersystem mit mehreren Steuergruppen und Steuerklassen, mit tausenden Möglichkeiten, die Steuer zu optimieren. Russland ist da viel einfacher und viel geradliniger und viel kapitalistischer.
Hat mich auch überrascht. Du schreibst 13% Steuersatz für alle.
Ja.
Hat die russische Regierung ihren Bürgern gewährt? Das klingt absurd.
Warum?
Ja, aber es ist so.
Das ist der absurd.
Für mich, wo du gerade beschrieben hast, wie es in Deutschland läuft.
Ja, ich kenne nicht wenige Deutsche, die Anfang der 2000er Jahre, ich bin auch Anfang der 2000er Jahre nach Moskau gezogen und ich habe einige Deutsche in Moskau kennengelernt. Sie haben alle geschwärmt von diesen 13% Einkommensteuer. Die haben immer so diese Tage gezählt, damit sie über 183 Tage im Jahr in Russland sich aufhalten, damit sie 13% Einkommensteuer in Russland zahlen können. Das hat niemand groß gesagt, aber das war ein Riesenthema. Weil ich meine, es macht schon einen Unterschied zwischen 35 oder 13.
Ja, und du schreibst aber auch, wie sich dann die Prioritäten auch verändern. Für uns im Westen, ja, seltsamer Gedanke, das Wichtigste im Leben, was ist das, sagen die jungen Leute, die Liebe, die Familie, die Gesundheit. In Russland ist es Wohlstand.
Ja, natürlich, wenn man aus einer Armut kommt und man kann diese Armut gar nicht vorstellen. Ich meine, ich bin in einem Haus aufgewachsen, ohne Wasserleitung, ohne Kanalisation zum Teil. Wir hatten keine Dusche, keine Wasser. Wasser musste ich an einem Brunnen holen, auch im Winter. Und das Klohäuschen war im Garten, auch im Winter. Und meine Familie, meine Eltern hatten auch kein Geld. Also wirklich buchstäblich kein Geld. Ich hatte nur ein paar Turnschuhe für den ganzen Sommer. Jetzt muss man sich natürlich meine Turnschuhenkollektion in Berlin anschauen. Da weiß man schon, dass der Mann sich jetzt irgendwas kompensieren möchte, weil er als Kind nicht hatte. Aber wir hatten wirklich nichts. Nichts hatten wir. Und wenn man da plötzlich mit 20, 24, 26, 30 Jahren beginnt, Geld zu verdienen und dieses Geld noch auszugeben, ist es ein völlig anderes Gefühl. Und so ging es dem ganzen Land. Wir hatten einfach nichts. Und auf unserem ehemaligen Kartoffelfeld und der ehemaligen Kolchose ist jetzt auch bei mir im Dorf eine riesen Shopping-Mall entstanden, wo die Menschen sich einfach alles leisten können, wo sie sich das alles überkompensieren, was sie nicht hatten. Wir hatten kaum Lebensmittel, die Auswahl war extrem beschränkt, begrenzt. Es gab extrem wenig von allem und jetzt kam mit der Marktwirtschaft und auch ganz besonders mit diesen Einnahmen seit dem Jahr 2000, mit diesem gestiegenen Ölpreis, einen Wohlstand ins Land, der einfach unfassbar war im Vergleich, was man innerhalb einer Generation erleben kann. Da wird es einem schwindelig, wenn man aus einem Holzhaus ohne Wasserleitung in so eine total moderne Wohnung zieht.
Ja, und das ist, also so habe ich es verstanden, auch so ein bisschen der Hintergrund, warum in Russland viele Menschen sagen, die Regierung, unser Land macht das schon, solange wir eben dieses Einkaufszentrum haben, solange wir IKEA jetzt nicht mehr, aber Ähnliches haben, unterstützen wir das, dass das System undemokratisch ist und korrupt.
Also die Frage der Demokratie und Korruption stellt sich gar nicht. Die Menschen wollen einfach ein normales Leben haben. Die wollen doch alle gute Sachen kaufen, Klamotten für ihre Kinder, Bildung für ihre Kinder, Urlaubsreisen. Die wollen einfach völlig normales Leben, eine völlig normale europäische Mittelklasse haben. Und das haben sie gehabt und das haben sie jetzt auch noch. Dieser ideologische Überbau ist natürlich total wichtig, aber das ist den Menschen in dem Moment nicht so bewusst, wo sie aus einer kommunistischen, kompletten, bitteren Armut kommen. Ich meine, meine Mutter hat erzählt, die musste sich in St. Petersburg, in Leningrad damals, um 6 Uhr morgens stundenlang anstellen für 1 Liter Milch, als wir klein waren, ich und meine Schwester. Oder man musste sich auch auf einem Urlaub, kann mich erinnern, 2 Stunden lang für ein Schaschlik einstellen, für ein Mittagessen. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, das war auf der Krim irgendwann während der sowjetischen Zeiten. Es gab einfach nichts. Es gab ein totales Defizit. Und plötzlich katapultiert sich diese Gesellschaft aus einem kompletten Defizit von allem in einen Überfluss von allem mit den Geschäften, die 24 Stunden am Tag geöffnet sind. Und natürlich beschäftigt den einen nicht die nächste Wahl und die nächste Pressefreiheit oder sonst irgendwas, sondern wie geht's mir persönlich, wie geht's meiner Familie, wie geht's meinen Kindern, wie geht's meinen Eltern, habe ich Medikamente für meine Eltern, kann ich eine gute medizinische Versorgung haben, können meine Kinder gut studieren und so weiter, völlig normale Fragen des Alltags. Dass man natürlich in einer demokratischen Gesellschaft diese Fragen völlig besser lösen kann, das ist den wenigsten präsent, weil man hat keine Zeit, sich da alles reinzufummeln. Dieser Sprung aus dem Kommunismus ins Kapitalismus war praktisch über Nacht, der ist innerhalb von wenigen Monaten passiert. Und da rissen alle in eine Richtung Kapitalismus, Turnschuhe, Klamotten, Shoppen und so weiter, verdienen, überleben und haben an die politische Institutionen gar nicht gedacht. Ich bin dann auf irgendwelche Seminare der deutschen Stiftungen gegangen in den 90er Jahren, irgendwelche Ausbildungsprogramme in Hamburg, Köln gemacht, habe irgendwas mir angeschaut. Als ich zurückkam, hatten die Menschen einfach keinen Bock darauf. Sie wollten Geld verdienen, sie wollten leben, konsumieren, überleben auch noch. Und da kam man sozusagen als Aufgeklärter aus dem Westen geprägter Mensch einfach nicht so richtig an. Und das ist natürlich extremst schade, weil jetzt haben wir das, was wir haben. Zum Teil auch dadurch, dass die Menschen sich viel zu wenig Gedanken gemacht haben über die Demokratie und dass diese demokratischen Institute einfach nicht da waren. Und jetzt sind sie auch nicht da und werden auch nicht staatlich unterstützt, im Gegenteil. Aber das ist alles ein Fehler im System gewesen. Es ist nicht so, dass man das in einem Kampf aufgegeben hat. Das war einfach so, wie soll ich das sagen? Das ist das Ergebnis von diesen ganzen letzten Jahren in Russland, diese Einstellung zur Demokratie, diese Gleichgültigkeit der Politik gegenüber.
Ja, und ich sage es ja auch oft, gelernt ist gelernt. Es ist einfach das, was da die ganze Zeit auch einem vorgelebt wird. Es ist jetzt natürlich auch ein Krieg dazugekommen in den letzten Jahren. Tod und Gewalt, etwas, was uns in Deutschland abschreckt. Niemand kann sich ernsthaft vorstellen, dass in unserem Land ein Gemetzel stattfindet wie in den Kriegsgebieten der Ukraine. Aber in russischen Köpfen scheint ja ein ganz anderes Bild von der Welt in Bezug auf Gewalt und Tod zu existieren. Du schreibst das auch in deinem Buch. Nicht, weil der Russe an sich böse ist, sondern gelernt ist gelernt ist gelernt.
Das ist eine völlig andere Einstellung zur Gewalt. Die Gesellschaft ist im Durchschnitt viel robuster und viel gewalttätiger und viel gewaltsamer als in Deutschland. Die russische Polizei handelt völlig anders als die deutsche Polizei. Insgesamt die Einstellung zur Gewalt in der Gesellschaft ist eine völlig andere. Und die wird jetzt natürlich durch diesen verdammten Krieg noch einmal verschlimmert, weil es gibt ja keinen Halt mehr. Es werden ja, wie wir wissen, Strafgefangene befreit und an die Front geschickt, die dann von der Front zurückkommen. Und es gibt mehrere Fälle von extremen Gewalt in den Familien, häuslichen Gewalt und umgebrachten Frauen und ganz schrecklichen Dingen, die da passieren, von den Menschen, die aus dem Gefängnis an die Front und dann von der Front nach Hause kommen. Das wird noch ganz, ganz schlimm. Und deswegen meine ich, das ist eine Drama und Tragödie für alle, weil eben die Menschen in Massen mit einer posttraumatischen Stressstörung nach Hause zurückkehren werden, wenn sie Glück haben, dass sie zurückkehren und dass das alles die Familien abkriegen, die da auf sie warten. Das wird noch ganz übel sein.
Ja, Stichwort Familien, dieses Bild von einer legitimen Gewalt oder dass Krieg eben etwas Erstrebenswertes ist, das fängt ja schon in der Schule an in Russland. Du schreibst, statt Sexualaufklärung findet Kriegsunterricht statt in der Schule.
Ja, weil Russland sich eben daran identifiziert. Russland identifiziert sich durch ihre Militärgeschichte. Die Militärgeschichte ist ein ganz wichtiger Teil der nationalen Identität. Man lebt sozusagen vom Sieg zum Sieg. Der Tag des Sieges ist der Nationalfeiertag schlechthin. Das ist wichtig für die Einheit des Landes und das wird jetzt wirklich noch extremst beschleunigt und verstärkt durch das, was jetzt in der Ukraine passiert. Aber ja, man identifiziert sich durch die Kriegsgeschichte der letzten 500 Jahre. Ich musste auch als Kind auf Antreiben meines Vaters Erzählungen unter anderem von Leo Tolstoi über die Schlacht um Sewastopol lesen in dem russisch-türkischen Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war extrem wichtig. Aus Sicht meines Vaters, ich habe das gelesen, das war wichtig, dass man das als Kind liest und dass man sich das einprägt.
Und was ich auch nicht wusste, darüber schreibst du auch in deinem Buch, es gibt natürlich in Russland kein Disneyland, aber etwas Ähnliches, aber für uns Deutsche mutet es sehr makaber an, ein Freizeitpark namens Patriot, glaube ich.
Ja, es ist auch eben das, was Russland so anders macht. Die Russen sind nicht so auf Pazifismus, weil sie sich eben durch etwas anderes identifizieren als Nation, über militärische Siege eben. Und militärische Siege sind ja Gewalt in der Extremform. Das wird aber auch vom Staat so angetrieben, dass das Land am besten funktioniert hat während der Kriegen, sei es der Zweite Weltkrieg oder sei es sonst irgendwo. Und das ist eine völlig andere Einstellung zur Armee, das ist eine völlig andere Einstellung zur Gewalt, zum Schießen, zum Menschen umbringen. Es gilt als salonfähig, über die Menschen zu sagen, falls die terrorverdächtig sind, dass man sie liquidiert oder vernichtet. Und das ist schon allein diese Sprachlichkeit ist eine völlig andere, dass man über einen Menschen sagt, der wurde vernichtet oder er wurde liquidiert. Das ist so eine Entmenschlichung, egal was er gemacht hat. Aber das ist so eine schleichende Rechtfertigung des staatlichen Mordens im Prinzip, das in Russland passierte seit 20 Jahren, seit dem Zweiten Tschetschenienkrieg ganz extrem. Und das ist auch mit Ansage, das ist so eine ziemliche Verrohung der Gesellschaft, die den Menschen, die da leben, nicht so richtig auffällt, weil sie eben damit leben und das als allmähliche Prozess erleben. Aber das für jemanden, der von außen halb kommt oder der solche Länder wie Deutschland kennt, ist es wirklich extremst unangenehm, diese Verniedlichung der Gewalt und diese Akzeptanz des Mordens und diese Dehumanisierung und Entmenschlichung des Feindes. Das ist schon echt krass.
Das ist krass. Und du beschreibst es auch, dass ja, Russland ja vehement anscheinend, also so wie ich es verstanden habe, ein Gegenentwurf zur westlichen Demokratie sein möchte.
Ja.
Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es sich immer mehr zuspitzt. Was ebenso spannend ist für uns im Westen, ja, die wir nicht drinstecken. Der Fall des Eisernen Vorhangs liegt jetzt über 30 Jahre zurück und einige der Länder, ja, der ehemaligen Sowjetunion haben ja den Switch geschafft. Es wird ja immer Estland als großes Beispiel genommen. Warum ist es da anders gelaufen?
Weil Estland eine andere Kultur hat. Estland hat eine andere Geschichte. Estland hat eine andere Religion. Estland hat alles anders. Ich kann auch nicht von Estland reden. Ich kann auch von Litauen reden oder von Lettland. Das sind alles sehr sympathische Länder des Baltikums. Sie haben die Kurve gekriegt und sie haben sich wirklich sehr schnell, sehr gut integriert in diese westliche Gemeinschaft. God bless them. Gut für sie. Russland ist extrem anders, wirklich extrem anders als Estland. Und ich meine, diese Erwartung, dass Russland wie Estland wird, die war von Anfang an falsch, weil Russland kann nicht wie Estland werden. Da hat man die Mentalität von Estland nicht. Da hat man eine völlig andere Einstellung zu ganz vielen Lebensfragen. Einfach, man sieht die Welt anders sozusagen als ein Land mit 11 Zeitzonen und mit 150 Millionen Menschen. An dieser Stelle werden wahrscheinlich einige Leser und Zuhörer kommentieren, dass mir so ein Imperialist durchkommt. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich in einem Land geboren bin, das eben bis Vladivostok sich streckt und eben 10 oder 11 Zeitzonen hat. Ich kann wirklich nichts dafür.
Du kannst nichts dafür und du kannst auch nichts dafür. Man merkt es auch in deinem Buch. Im Grunde deines Herzens bist du ja ein Russe und liebst dieses Land, ja. Jetzt läuft dieser Krieg schon über 2 Jahre. Die Fronten verhärten sich. Du bist im Westen, siehst die Strategien, die der Westen versucht, um den Konflikt irgendwie beizuwohnen. Gut gemeinte Strategien bewirken, hat man den Eindruck, oft eher das Gegenteil.
Ich sehe keine Strategie.
Du siehst keine Strategie?
Ich sehe keine Strategie. Ich sehe keine Exit-Strategie. Ich sehe keinen Plan. Ich verstehe wie viele auch nicht, wo das alles hinführen muss. Und ich bin sehr pessimistisch, was unsere Zukunft angeht. Die Zukunft der Ukraine, das wird auch ganz sicher innenpolitische Folgen haben. In den europäischen Ländern, was in der Ukraine passiert, das wird noch ganz übel sein. Und ja, ich bin mir auch meine Rolle und meine Bedeutung bewusst. Ich kann mit einem Buch und mit einem Podcast nicht das alles aufhalten, was auf uns zurollt. Ich kann davon warnen und das tue ich gerne auch noch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber ich verstehe schon, dass ich das nicht aufhalten kann. Selbst wenn der Papst sich auf irgendwas ausspricht und dann mit einer Energie zurückgepfiffen wird, die wirklich beachtlich ist, dann kann ich da als bescheidener Journalist, der selbst auch 2 Fremdsprachen spricht, auch das alles nicht aufhalten.
Aber jetzt wollen wir doch mal auch mal ein bisschen am Ende von Fangen wir an. Der Untertitel unseres Podcasts heißt ja Ideen für ein besseres Morgen. Und ja, die Situation sieht schwarz aus. Wir haben auch nicht nur in der Ukraine gerade Bomben, die fallen. Es ist eine schwierige Zeit. Aber eine Vision darf man haben und eine Utopie im Herzen. Wenn du frei entscheiden könntest, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft Russlands in einem Europa des 21. Jahrhunderts, fällt dir da irgendwas ein, Wladimir?
Sofortiges Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine. Ich spreche nicht von irgendwelchen Friedensverhandlungen. Die sind im Moment nicht möglich. Niemand ist bereit, über irgendeinen Frieden zu reden. Das bin ich mir auch bewusst. Aber wenn dieses Morden einfach mal aufhören würde, für einen Tag oder für 2 Tage, für 72 Stunden, wäre schon wirklich sehr viel gewonnen.
Auf jeden Fall. Und jetzt am Ende wird's tricky, denn am Ende fragen wir immer unsere ExpertInnen nach 2 kleinen Tipps für alle. 2 kleine Dinge, die jeder tun kann für ein besseres Morgen für alle. Also den Krieg können wir nicht beenden, aber vielleicht können wir was tun für Demokratie und ein besseres Miteinander. Hast du 2 Tipps, die
Natürlich.
Du uns mit an die Hand geben kannst?
Ja, Tipp Nummer 1, mein Buch kaufen. Tipp Nummer 2, mein Buch lesen. Tipp Nummer 3, mein Buch weiterempfehlen.
Und das kann ich echt unterstreichen, Wladimir, weil es ist ein schwieriges Thema. Ich habe mich vorbereitet, habe dein Buch gelesen und dachte, wow. Und ich habe auch währenddessen wow gedacht, aber ich habe so ein bisschen in die russische Seele reinblicken können und ich glaube, das tut allen gut, wenn sie das vielleicht auch machen.
Jetzt brauchst du wahrscheinlich einen Wodka, oder?
Prost. Danke dir, Wladimir.
Gerne doch.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Wladimir Jesipow heißt Die russische Tragödie, wie meine Heimat zum Feind der Freiheit wurde und es ist im Heine Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Redet miteinander, hört zu, versucht hinter die Fassade zu schauen, aber denkt trotzdem immer daran,
Nichts, aber auch gar nichts, rechtfertigt Krieg und Gewalt. Niemals. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.